Hallo und herzlich willkommen zur Sicherheitslücke live. Wir sind hier gerade auf der Nationalen Sicherheitskonferenz in Potsdam, beziehungsweise im Nachklapp. Sie ist gerade vorbei und wir, das sind Manuel Atturk, alias Honkhase, der gerade neben mir im roten Sofa sitzt, wobei wir beide getrennt auf verschiedenen, und ich, Volker Skwarek. Moin. Hallo. Manuel.
Moin, moin.
Du warst jetzt mit mir zusammen hier 2 Tage auf der Konferenz in Potsdam und so dein allgemeiner Eindruck ist wahrscheinlich hervorragend, wiederholen, weiter so, ne?
Well, das nehmen wir ja keiner ab. Natürlich wie immer ambivalent. Auf der einen Seite gute Austausche und gute Diskussionen. Auf der anderen Seite hat man aber auch wieder sehr viele populistische oder irgendwie wertlose Diskussionsbeiträge, die am eigentlichen Security-Thema, was auf dem Panel oder in der entsprechenden Runde diskutiert werden sollte, dran vorbei, die Eigeninteressen wieder in den Vordergrund gehoben hat. Und das ist halt, naja, kann keine Konferenz, glaube ich, verhindern. Aber es war ein schönes Who is Who und fruchtbare Austausche.
Was ich total spannend fand, war, dass diese ganzen Dienste, die auch aufgetreten sind, ne, von, keine Ahnung, Verfassungsschutz über CITES, über Bundeswehr und
Bundesnachrichtendienst.
Bundesnachrichtendienst, genau. Und irgendwie haben die alle ihre Statements abgegeben, wobei ich da immer sehe, naja, einerseits haben sie, also sie haben einen politischen Auftrag. Also die Leute, die hier vorne stehen, können sich ja dessen nicht verwehren, dass sie irgendwie einen Job haben und damit Randbedingungen. Andererseits, ich hätte mir echt mehr gewünscht.
Ich hätte mir vor allem mehr Inhalte statt Oberfläche gewünscht bei denen. Abgesehen davon, dass, weil wir werden ja auch nicht Cybersicherheit diskutieren können ohne diese Dienste. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass sie einen Beitrag leisten, inhaltlicher Natur, und nicht nur oberflächlich rumkratzen und sagen, alles schlimm, gebt uns mehr Befugnisse und mehr Geld. Und übrigens, wir reden ja auf einer Cybersicherheitskonferenz, können wir mal über Kinderpornografie reden? Das hat mich am meisten verwirrt.
Ja, okay, du meinst von wegen allgemeine Abwehrlagen und BKA und solche Sachen, das war...
Naja, wir haben ja eine nationale Cybersicherheitsthematik und es gab ja auch auf der Agenda bestimmte Themen, aber die haben manchmal über ganz andere Dinge geredet, die themenfremd waren. Und wenn man alles in einen Topf wirft oder wenn man das nicht differenziert, dann ist es halt schwierig zu sagen, wann reden wir von organisierten Kriminellen, wann von Geheimdiensten, wann von staatlichen Akteuren, wann von der digitalen Souveränität und den Produzenten oder Herstellern von Software und Umgebungen. Und insofern haben nicht nur die Dienste, auch der eine oder andere Panelist, da durchaus auch mal nicht mehr so ganz auf die Agenda oder Überschrift geguckt und sind da ein bisschen abgedriftet, was halt schnell passiert.
Fand ich den zweiten Tag spannend, aber da kommen wir gleich zu. Ne? Wir haben ja angefangen so mit der Keynote, dann ging es mit dem Panel die Welt ohne Internet und Szenarien, Strategien, digitales Blackout.
Das war übrigens ein sehr schönes Panel. Da hat der Strothmann vom Technischen Hilfswerk sehr klar und deutlich formuliert, dass Eigenvorsorge relevant ist. Und da muss man auch die Unternehmen und nicht nur die Bevölkerung hinbringen. Das haben irgendwie anscheinend Unternehmen auch noch falsch verstanden, nach dem Motto, oh, wenn alles zusammenklappt, dann kommen die vorbei und kümmern sich darum, dass alles wieder tut. Das ist eine falsche Denke. Und der Axel John von ARD, SWR, der hatte vom Ahrtal sehr, sehr viel nochmal mitgebracht und gesagt, er nannte es Hochwasserdemenz. Generell sagt man im Krisen- und Katastrophenmanagement eine Katastrophendemenz, dass die Leute halt einfach nicht mehr an sowas denken. Und das war guter Beitrag, der nochmal wachgerüttelt hat, worauf man achten muss.
Ich fand das Panel auch an der Stelle, also es hat mich richtig positiv mitgenommen. Ich kam so auf diese Konferenz, ich gebe es so ein paar Minuten später, weil der Zug, man darf ja heute alles auf die Deutsche Bahn schieben. Genau. Plötzlich waren so Worte im Raum wie eigenverantwortlich, wir können noch nicht alles, wir haben auch nur limitierte Ressourcen. Und ich dachte, Mensch, neue Realität ist eingetreten. Man versteht, dass Mensch auch für sich selbst verantwortlich ist.
Ja, ich fand aber auch, die eine oder andere Ausrede war auch da nach dem Motto, die Wirtschaft muss doch alles an die Hand kriegen, das ist alles so schwierig. Das finde ich ein bisschen sehr schnell ausgelagert. Also diese Art von Eigenverantwortung sollten Unternehmen auch wahrnehmen.
Ja, na gut, und dann ging es halt weiter, ne? Claudia Plattner, ich muss sagen, vom Vortragsstil echt immer wieder erfrischend, also total locker. Ja. Und Ein Stück weit hat sie natürlich, aber das kann man nicht anders erwarten, wenn man sie auf mehreren Konferenzen sieht, so ein Stück weit ihre Standardfolien rausgeholt, aber immer wieder auch mit diesen Themen. Wir müssen uns mehr auf Unterstützung bringen. Wir müssen mehr proaktiv werden und nicht immer nur forensisch im Nachhinein arbeiten. Also finde ich Claudia genial.
Ja, ihre Agenda sollte ja auch möglichst stabil sein und sie nicht jeden Tag was anderes erzählen, das wäre seltsam. Aber sie hatte auch eine Folie, da waren so 5 wesentliche Bedrohungsszenarien drauf. Was ich spannend fand, war, 3 davon sind eigentlich Aufgaben von Geheimdiensten. Also die Bedrohung durch Geheimdienste scheint 3 von 5 auf der Richterskala zu bedeuten. Also die sind wirklich ein Problem geworden, ne?
Also sie meinte schon die ausländischen Geheimdienste, ne?
Ich glaube, sie hat ja eigentlich nur die Themen wie Spionage oder Desinformation oder so angebracht, Sabotage. Also das Problem ist ja, dass das von jedem Geheimdienst ein Auftrag ist und der immer gegen kritische Infrastruktur oder Bevölkerung wirken kann. Sie sieht das anders, ich sehe das so und sage, das ist grundsätzlich ein Problem. Aber das konnte sie in der Keynote in einer Viertelstunde ja auch nicht jetzt irgendwie differenzieren. Ja, also ich nehme das mal allgemein so mit.
Okay. Ja, dann hatten wir die hervorragenden Kaffeepausen, das nicht mal zynisch gemeint.
Die waren wirklich super. Man konnte sich super geil austauschen mit den Leuten.
Auch schön lang. Also es ist wirklich...
Haben wir ja auch genutzt.
Ja, ganz viel, ganz viel. Also, oh Gott, wir haben war uns super gebettelt.
Ja, genau.
Ja, und dann kam die nächste Keynote von Holger Münch, BKA-Präsident. Ich habe da eine Menge mitgeschrieben. Was ich am meisten mitgenommen habe, war, dass er sagt, die Aufklärungsquote der organisierten Kriminalität könnte von 40% auf 70% steigen, wenn er quasi mehr besser mit den Traces, mit der TKÜ, mit Vorratsdatenspeicherung und sowas, wenn er damit besser agieren dürfte.
Ja, also die Gesellschaft und auch Investigativjournalisten haben, glaube ich, auch ganz viele vielfältige und gesetzeskonforme Varianten mit aktuellen Befugnissen als Nicht-Kriminalbeamte aufgezeigt, wie man die Aufklärungsquoten auch ganz schön erhöhen könnte oder auch eben Dinge irgendwie unterbindet, die schlecht sind. Aber gut, er fordert natürlich wie immer Befugnisse, ist jetzt auch nichts Neues. Aber er hat seine Bühne bekommen und hat natürlich seine Agenda durchgezogen. Ist okay.
Ist so charakteristisch am zweiten Tag. Ich nehme es mal vorweg. Da saßen auf dem Panel Bundesnachrichtendienst und auch ein Investigativjournalist, ne? Mhm. Und wo dann der BND auf eine Frage hin sagte, naja, können wir nicht so richtig viel sagen, und der Investigativjournalist, ja okay, dann lesen wir die veröffentlichten Akten vom FBI, die machen manchmal sowas noch strategisch.
Genau.
Dass sie einfach sagen, wie es ist, damit jeder weiß, obwohl es eigentlich tendenziell ein bisschen sensibel und geheim ist, aber manchmal muss man das auch einfach mal raushauen.
Naja, ich meine, Transparenz und Ehrlichkeit hilft ja auch, Desinformation zu verhindern. Die Lücke, die man da bietet, füllen eben andere Leute mit Gerüchten oder mit Fake News auf oder mit eventuell der Wahrheit. Keine Ahnung, hilft halt keinem.
Ja, genau. Ja, dann hervorragendes Lunch. Also ich will jetzt nicht die Pausen so loben, aber was ich fand.
Ja, war alles lecker.
Ja, auch das Essen war lecker. Die Leute, ich konnte richtig tolle Gespräche führen. Das ist ein bisschen Unterschied zu vor 2 Jahren, wo die Leute echt so grüppchenweise, ne, die ganzen Dienste haben zusammengestanden, die Wissenschaftler zusammen, und hier konnte man konnte sich echt mal mit den Leuten austauschen.
Jo.
Dann ging es weiter. Cyberhygiene, Schlüssel zu einer sicheren digitalen Zukunft. Ja, da Claudia Plattner auf dem Podium und SAP. Ja,
ich war ja leider nicht dabei, weil ich draußen mit jemandem aus einer kritischen Infrastruktur diskutiert habe. Aber als die Leute dann rauskamen, hat Claudia mich erstmal beschimpft. Wir haben die Zivilgesellschaft gesucht und dann war ich dich am Suchen und du warst nicht da. Ich wollte draufpointen. So. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn ich drin bin, bin ich schuld. Wenn ich draußen bin ich auch schuld, ist irgendwie alles falsch, haben wir gelacht, aber der Punkt ist eigentlich, ich stelle fest, es ist zu wenig Zivilgesellschaft hier und die gehört zur nationalen Cybersicherheit eigentlich auch dazu, das müssten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen optimieren.
Ja, finde ich auch, dass, ich sag mal, eben wie Leute, Chaos Computer Club oder sowas, also ein bisschen wenig die extrem kritische Kommunikation und Diskussion. Mhm. Dann Cloud Services fand ich jetzt unspektakulär, was da war. Da waren eigentlich die Verfechter von Cloud Services, die gesagt haben, mit Cloud wird alles besser.
Ja,
ist klar. Also das, ja. Und das war mir zu wenig differenziert. Ich sag mal, der kleine Mittelständler, der jede Excel-Tabelle irgendwie selbst absichern muss, da sage ich, geh in eine Cloud, die Leute machen das besser als du. Der große Mittelständler, der gibt aber jegliche Kontrolle über die Infrastruktur in Microsofts Hände zum Beispiel.
Naja, man muss am Ende immer seine konkrete Situation bewerten und für den einen mag Cloud funktionieren, für die andere nicht. Und das kann man nicht alles über den einen oder anderen Kamm scheren. Da hat Claudia Plattner auch einen guten Punkt, wenn sie sagt, digitale Souveränität ist nicht Autarkie. Da müssen wir irgendwo das Mittelmaß finden und jeder für sich nochmal bewerten, was er oder sie braucht. Wenn aber die Cloud-Anbieter und auch die KI-Anbieter halt eine große Marktmacht darstellen, dann habe ich eben keine ausgewogene Auswahl mehr. Aber Side Note, ich glaube, alle großen Cloud-Provider waren Sponsoren der Veranstaltung.
Alle? Wirklich alle? Okay. Oder,
also die üblichen Großen waren, glaube ich, alle auf der Liste, ehrlich gesehen zu haben.
Kann sein. Ich weiß nicht, ob war Microsoft drauf?
Ich glaube, ja.
Ja, okay. Google, auch, okay. Ja, Google so. Sowieso, die war es ja auch keine noch. Ja,
naja.
Okay.
Dann kam die eine Runde.
Die war genial. Also ich sag mal, wie ist das? Vier Leute sind auf dem Panel und einer hat recht. Manuel?
Okay, so weit würde ich nicht gehen, aber naja, also ich sag halt immer die ungefilterte Meinung, während die anderen sich vielleicht politisch korrekt formulieren mussten oder so, weil sie dann doch einen Business Case haben, den die AG Kritis schlicht nicht hat. Aber es war ja, also es ist ja super, dass wir diskutieren konnten. Der Herr Köhn hat ja das Ganze moderiert. Der Herr Karl von der CITES hat halt, naja, seine CITES-Dinge erzählt.
Und du hast deinen Freund von CrowdStrike mitgebracht, ne?
Genau, der Christoph von CrowdStrike war da, wo wir ja ganz kurz darüber sinniert haben, dass 5 Milliarden Schaden weltweit hat, auch, naja, doof ist, aber durch die AGB im Wesentlichen die Kunden bezahlt haben und nicht sie selbst. Mal gucken. Aber gut, kann passieren und es gibt ja noch in dem Niveau-Limbo deutlich schlimmere Software, zum Beispiel von komischen Diensten aus komischen Ländern, wo man immer sagt, die sind total toll im Cyberraum, Israel. Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, und ganz zum Schluss kam die Abschluss-Keynote von Generalmajor Setzer,
ja.
Wo ich, also ich persönlich bin mittlerweile froh, dass in der Bundeswehr das ein eigenes Kommando ist, das also nicht mehr gleichgezogen wird mit Öl für die Marineschiffe und Munition für die an der Front stehen. Und auch das hat er, finde ich, gut dargestellt, diese eigene Rolle, dieser Kampf um auch die Leute, die sie brauchen und um die Außenwirkung. Und ich glaube, ihn betreffen am meisten auch die Änderung von den Prozessen, weil der braucht die brillanten Köpfe der IT und die holt er nicht mit, wir machen jetzt erstmal Musterung und in einem halben Jahr antworten wir dann mal und dann kriegst du eine Überprüfung und die dauert dann mal 2 Jahre und in 4 Jahren darfst du dann nochmal was machen. Damit kriegt er ja keinen.
Ja, man hat aber auch rausgehört, dass sie sich tatsächlich in den letzten Jahren geändert haben. Früher haben sie den Sandro Geikens dieser Welt nur zugehört, weil die nur mit ihnen geredet haben und den ganzen Tag lang gesagt haben, Cyberwar, Cyberwar und kauft offensive Lücken und so. Und inzwischen reden ja doch ein paar mehr Leute mit der Bundeswehr und sie haben differenzierteren Blick bekommen und sehen eben, Cyberwar ist nicht die Gesamtlösung. Wir müssen schon eine Gesamtstrategie haben. Natürlich ist er auch auf die offensiven Teile gegangen, aber die haben auch einen Blick auf ihre eigene Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Das ist schon ganz gut. Die haben auch noch viel zu tun, definitiv. Aber die gehen da sturig dran, finde ich gut.
Und ich glaube, man darf halt auch eins bei der Bundeswehr nicht vergessen. Ich habe einen guten Bekannten, der sagt immer, die Bundeswehr hat im Zweifel eins von zwei Zielen. Löcher in Dinge oder in Menschen zu machen. Um das zu vermeiden, ne, muss man sich halt geeignet aufstellen. Also natürlich ist das idealerweise das Präventivziel. Das wirkt aber nur, ne? Also ich sage, als Türsteher sage ich, du kommst hier nicht rein, sonst haue ich dir einfach aufs Maul. Und ich muss dir keinen aufs Maul hauen in diesem Moment. Du musst es mir nur glauben, dass ich es täte.
Naja, im Cyberraum funktioniert diese Behauptung nicht mehr ganz, auch die von deinem Freund da, weil sie im Cyberraum ja auch sagen, wir machen beispielsweise als Missionsziel sabotagekritische Infrastrukturen. Warum? Zur Destabilisierung der Bevölkerung von innen.
Ja.
Das sind, der Maßstab ist da dann doch irgendwie ein bisschen gruselig.
Vor allen Dingen das Innere und Äußere kann man bei der Bundeswehr nicht so schön trennen, ja, wie man es früher, ja, konnte. Ne? Also früher, da war eine Grenze, da fährt einer rüber und der ist, oh, jetzt bei uns. Und jetzt ist, okay, ein Krankenhaus, das fällt die Infrastruktur aus.
Genau.
Na gut, nächster Tag, 22. Mai. So, wir sind doch jetzt im Vormittagsprogramm. Ab Mittag war dann finito.
Genau, das war dann das, was du vorweggenommen hast. Bundesnachrichtendienst erzählt Dinge aus Gründen, ne?
Ja, genau.
Jo.
Und dann, was hat man noch?
Interessanterweise, und das fand ich auch bemerkenswert, hybride Bedrohung und Desinformation war es ja.
Mhm.
Und auf dem Podium war dann Meta. Die assoziiere ich ja sofort damit. Naja, aber gut.
Ja, kann man machen. Meine mir angeborene Neutralität. Also ich meine, der Mensch war auch in einer sehr misslichen Lage, weil Meta mit dem Firmeneigner zusammen im Moment ja per se nicht für ein so positives Image sorgt. Und dieses dann als solches zu verkaufen.
Das ist sehr diplomatisch formuliert für faschistische Autokratien unterstützen, ja. Aber okay, kann man so sagen, wenn man neutral bleiben muss. Ich muss es ja nicht.
Ja, okay, aber und ich sag mal, in diesem Rahmen hat dieser, wie heißt er, Harmon Sell, hat einen guten Job gemacht. Also ja, okay, er hat sich ja auch, wenn das Publikum auch gegen ihn geklatscht hat, hat er sich davon jetzt nicht unterkriegen lassen, sondern gesagt, wir tun das Beste, was wir können.
Naja, wenn man in so einer Firma arbeitet, die genau diese Ziele hat, Meta hat halt das Ziel, unsere Daten zu haben, damit sie mehr Werbung verkaufen, ist ja ein Tech-Konzern als Mittel zum Zweck Werbung verkaufen. Und wenn man halt diesen Firmengründer an der Spitze hat, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Leute dagegen klatschen. Er könnte ja auch was dran ändern, indem er einfach einen ethisch korrekteren Arbeitgeber sucht. Aber das ist eine andere Thematik. Er war jedenfalls mit dabei und die Diskussion war halt am Rande auch über hybride Bedrohung und Desinformation. Ja. Und
wer darf nicht fehlen? Also wenn wir schon Frank Sauer und Carlo Masala nicht mit dabei haben, dann, ne?
Mascolo.
Dann muss Sönke
mal, ja, genau. Oder beziehungsweise Sönke, sorry, du meintest natürlich Sönke Neitzel. Also sind ja beide gute Diskussionspartner und kompetent, aber schön, dass beide auch am Start waren.
Ja, hat sich auch gut zugehört. Und wenn hier Nebengeräusche sind, sorry, die kriege ich jetzt.
Abgerissen.
Genau, wir sitzen hier eigentlich in einem ruhigen Sofa, aber über uns bröckelt der Putz. Tut uns leid gerade. Aber wir sind auch schon fast durch, denn jetzt haben wir noch das letzte Panel. Welches Thema darf nie fehlen? KI natürlich.
Ja, ja.
Genau. Und da war dann die Bundesdruckerei Greenborn und genau. Ja, Microsoft, Miniweich, genau. Und Strategy.
PwC, Dingsbums, irgendwas. PwC. Anteil. Ja, ja. Die waren, also es war eigentlich das Thema Cybersicherheit für künstliche Intelligenz. Eigentlich wurde Cybersicherheit von, mit, für und durch oder gegen diskutiert. Das war nicht ganz so stringent. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, ich lerne jetzt, wie macht man KI sicher. Spoiler, ich weiß schon, was man braucht, um eine robuste KI zu kriegen. Aber das war tatsächlich nur am Rande die Diskussion. Insofern war man da auch nicht ganz so am Titel gebunden, aber es war eine rege Diskussion.
Ich finde aber schon, dass da auch die Moderatoren manchmal härter durchgreifen müssen, denn es ist bei KI ja sehr oft die Frage, für, mit, durch oder gegen, ne?
Ja, genau. Aber wichtig ist, alle hatten Konsens mit, alle wollen KI. Mhm. Das fand ich auch seltsam. Und die Verantwortungsdiskussion, eine Frage wurde ja aus dem Publikum gestellt, wer ist denn am Ende verantwortlich? Hieß es dann so, naja, Problem sozialisiert wir alle, weil wir alle die Konsequenzen tragen. Nee, also da bin ich immer noch bei, da muss schon jemand den Hut aufhaben und die Verantwortung wahrnehmen. Es ist Software wie jeder andere und bedauerlicher, genau, Softwarefehler hören wir oft. Aber am Ende sitzen Menschen hinter der Verantwortung, so kaputte Software einzusetzen oder zu programmieren.
Find ich halt auch krass, dass alle Leute das so auf so eine Pseudo-Intelligenz jetzt schieben. Das ist klare Algorithmik. Also ja, an sich erstmal voll deterministisch. Sie ist zwar super komplex. Ich als Mensch bin zu dumm, vorherzusehen, was die KI jetzt draus macht. Aber an sich zweimal dasselbe Input auf dieselbe KI, selbes Ergebnis. Also
ich als Mensch bin zu doof zu sagen, was habe ich letzte Woche für eine Farbe an den Socken gehabt und was habe ich mittags gegessen. Also die Herausforderung kann ich schon in der Messlatte tiefer setzen. Trotzdem kann ich definieren, wie man sichere Systeme baut und macht und tut und der Verantwortung gerecht wird. Und das, haben wir mit Software, die KI heißt, genauso wie mit Software ohne KI. Ist also insofern eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, wie auch immer.
Alles klar.
Und dann gab es die Abschlusskeynote, darfst ja nicht unterschlagen, von Markus. Wie ich lernte, da er jetzt vom Innenministerium zum Digitalministerium gewechselt ist, Wechselrichter. Der Wortwitz ist gerade in dieser Lage, wo ja Wechselrichter gerade das Problem sind, aber auch vielleicht die Lösung. Wollen wir mal gucken, dass er die Lösung wird. Aber er hat halt Frisch als Staatssekretär des Digitalen Ministeriums mal vorgestellt, dass er demnächst da Dinge aus Gründen tun wird. Ja, hoffen wir, dass sie erfolgreich werden.
Ich bin echt mal gespannt, weil auch da wieder dieses offene Thema hier eIDAS und Electronic ID und was nicht alles, wo ich mich immer frage, Mensch, wir haben doch diesen komischen, wie heißt das Ding, digitalen elektronischen Personalausweis, heißt das, glaube ich.
Den haben wir.
Und ich glaube, der hat viel gekostet und der amortisiert sich so rein von dem Nutzungsverhalten noch nicht ernsthaft, warum müssen wir wieder ein neues System mit neuen Use Cases einführen, wenn wir nicht das Alte mit den Alten bisher vernünftig nutzen lernen?
Naja, weil das Alte ist sicher, aber die Unternehmen können damit kein Geld verdienen. Und da sie damit kein Geld verdienen, haben sie gesagt, ist es nicht kommerzialisierbar und wir verspotten und vermeiden dieses Ding. Also muss jetzt ein kommerzialisierbares eIDAS gebaut werden und das können sie alle kommerzialisieren und dann ist der Profit da und dann baut man es auch um.
Also den Teil der Nachricht habe ich ja verstanden, aber brauchen wir dafür unbedingt das Medienmarktministerium oder könnten wir das nicht der Privatwirtschaft überlassen und wir als Gesellschaft nutzen das, was wir bezahlt, eingeführt, sicher gestaltet haben, auch weiterhin? Den Ausweis.
Ja, das wäre sehr schön, wenn wir das trotzdem nutzen könnten, aber das wird es nicht geben. Aber bei einer Identifizierung, ne, würde ich schon sagen, also staatlich-hoheitliche Dinge sollten schon in der Hand des Staates und der Hoheit bleiben. Das zu privatisieren ist eine schlechte Idee.
Elektronischer Personalausweis, einfach mal nutzen.
Wir haben den, ich fände den schick, aber ich glaube, der Zug ist vorbeigefahren.
Na gut, aber elektronische Patientenakte hat ja auch 25 Jahre gedauert. Geben wir dem nochmal 10 Jahre.
Um kaputt in Betrieb zu gehen, ja, die Architektur müsste man ja auch nochmal ein bisschen optimieren, damit sie...
Anderes Thema.
Genau. Es gibt noch viel zu tun, stellen wir fest, aber deswegen war die Veranstaltung ja sinnvoll und hat dem Ganzen auch wieder ein paar Denkanstöße und Vernetzungen gegeben.
Das ist ja schon mal was. Honkhase, ich danke dir.
Die Drogen. Ciao, ciao.